Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, ohne allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Wir wollen beten. O Herr, der du für uns ans Kreuz gegangen bist, der du Leiden und Tod getragen hast für uns, öffne uns doch in dieser Passionszeit rechtes Verständnis deines Sterbens. Zeige uns auch unser eigenes Herz, damit wir es lernen, warum du leiden musstest. Ach Herr, wie haben wir dich auch in der vergangenen Woche betrübt und beleidigt. Wir legen dir all unsere Sünde und Schuld hin. Deck es zu mit deinem Blut. Wasche uns. Nimm auch all unsere Unruhe und Sorgen und Nöte hin, Herr. Wir werfen es auf dich, wie dein Wort befohlen hat. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war auch da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebracht, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie habe nicht Wein. Jesus spricht zu ihr, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge. Und ging in einen je 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpfet nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, von wann er kam, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zum Ersten den guten Wein, du hast den guten Wein bisher behalten. Das erste Zeichen, das Jesus tat und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir sprechen über die Gegenstände der Passion, also die Gegenstände, die eine Rolle gespielt haben, der Leidensgeschichte. Da heißt es, und da sie an die Städte kamen, Matthäus 27, 34, da sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Na, heute ist ein Wetter, sie sind alle nass und die Luft ist feucht und alle müssen husten. Und da ist ein Stuhl mittendrin noch frei. Das ist ja wirklich originell. Da steht keiner mehr. Ihr seid da grüßen. Zunächst wollen wir die grüßen, die oben im Übertragungssaal angeschlossen sind. Die gehören auch zu uns. Meine Freunde, in dieser Woche fuhr ich mal ganz allein meinen Wagen von Frankfurt auf der Autobahn nach Köln zu. Und hat man so Zeit bei dieser eintönigen Fahrt. Und so bewegte ich in meinem Herzen unseren heutigen Text. Diesen wunderlichen Wein, den der Herr Jesus angeboten bekam, ehe man ihn auf das Kreuz legte. In Siebengebirge, die Autofahrer kennen das nicht, da bin ich von der Autobahn runter, so bin ich ins Gebirge rein, nach Jettenburg, wie heißt das da oben, und hab mir ein Hotel gesucht und hab Mittagessen bestellt. Ich war noch früh dran, da ich hatte, guck's noch ein bisschen Siebengebirge an. Und da saßen im Hotel am Nebentisch eine größere Gesellschaft. Und gerade wie ich da Platz nahm, da ruft einer von den Herren, Herr Ober, die Weinkarte! Und dann brachte der Ober ein in Leder gebundenes Buch, so von dem Format. Und während der Herr nun anfing zu blättern, sagte er immer, also bitte nicht mal den Wein, lassen Sie mich aussuchen. Und ich wälzte in meinem Kopf immer das Bild und sie gaben ihm Essig mit Galle zu trinken. Das Bild von dem Wein Jesu. Der Herr hatte nun endlos gesucht und nun fing mit dem Ober eine fachmännische Beratung an, mit Kennermine, Jahrgang 53, Spätlese und so, nicht? Was da ist davon? Und ich dachte immer, und sie gaben ihm Essig zu trinken, mit Galle vermischt. Der Herr Jesus bekam auch Wein. Aber da war keine in Leder gebundene Weinkarte. Da war keine Auswahl. Da war kein Ober im Frack. Da waren ein paar rohe Kriegsknechte mit einem unappetitlichen Becher. Da trink. Und ich musste auf einmal so denken, da zu dieser Gesellschaft hin, ihr Leute, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr mal von eurer Weinkarte einen Augenblick wegschautet auf den Wein des Herrn Jesus, den er am Karfreitag zu trinken bekam. Nun, ich konnte es den Leuten nicht gut sagen, die hätten mich ja nicht verstanden, nicht? Aber wir wollen das mal tun. Wir wollen es mal tun. Wir wollen uns diesen Wein des Herrn Jesus ansehen. Der Wein des Herrn Jesus. Und sie gaben ihm, so heißt es im Text, Essig zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es trank, schmeckte, wollte er es nicht trinken. Ich möchte drei Dinge zu diesem Wein des Herrn Jesus sagen. Das erste, es war ein sehr schlechter, übler Wein. Ein miserabler Wein. Ich möchte das zeigen, was das bedeutet. Ich muss etwas weiter ausholen. Sehen Sie, wenn wir Freizeiten haben im Weiglerhaus, jetzt fängt es bald an mit der Helferfreizeit. Wer nicht teilnimmt, hat selbst die Schuld. Wenn wir Freizeiten haben, dann fängt jeder Tag mit einer Bibelarbeit an. Nicht uns viele der Bibelarbeit mit einem Tag beginnen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben schöne und gesegnete und herrliche Stunden so bei unserer Bibelarbeit erlebt, wenn morgens alles frisch ist, nicht ausgeschlafen, nun hinein in Gottes Wort. Und doch denke ich oft in meinem Herzen nach so einer Bibelarbeit. Wie armselig sind all unsere Bibelarbeiten gegenüber der einen Bibelarbeit, die Jesus gehalten hat. Wisst ihr, wo der Herr Jesus eine Bibelarbeit gehalten hat? Das war eine Bibelarbeit, die Bergpredigt. Sicher, es ist ein Bergpredigt, ja, ihr habt Gottes und Alten gesagt, ist nun, ne? Ich dachte an die Emmaus-Jünger. Kennen Sie die Geschichte? Als Jesus auferstanden war von Toten, da gingen zwei Jünger so traurig nach Emmaus. Und dann gesellt sich unerkannt Jesus zu ihnen. Und er hält eine Bibelarbeit mit ihnen. Er wies ihnen nämlich am Alten Testament nach, wie sein Leiden und Sterben da ganz genau geschildert und vorausgesagt ist. Da haben die aber gestaunt. Und sehen Sie, das ist ja etwas, was wirklich zum Staunen ist. Sie wissen, das Alte Testament ist geschrieben, lange ehe Jesus kam. Und der kleinste Zug der Leidensgeschichte ist im Alten Testament beschrieben. Auch die Sache mit diesem komischen Wein hier steht im Alten Bund. Da ist der 69. Psalm, der ist in unseren Bibeln überschrieben, der Knecht des Herrn im tiefsten Leiden. Und da heißt es, das ist ein Klagelied vom Knecht des Herrn im tiefsten Leiden. Und da heißt es, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken in meinem großen Durst. Sehen Sie, da haben Sie alles beieinander, die Galle und den Essig. In dem messianischen Klagelied im Psalm 69, lange ehe Jesus kam. Wenn man nun diesen Psalm 69 mal liest, dann ist ganz deutlich, dass der Psalmist diese Galle und den Essig verstanden hat als einen Trank der Verachtung. Sehen Sie, wenn ein lieber Gast kommt, den ich ehren will, der gebe ich was Gutes zu trinken. Wenn ich in die DDR komme und mache irgendwo Besuch, dann stellen Sie mal Neskaffee hin. Die haben keinen Kaffee, aber den letzten Kaffee tun Sie hin, nicht einen lieben Gast zu ehren. So machen wir das. Und sie geben mir Essig zu trinken und Galle zu essen. Das heißt, sie verachten mich. Sie geben mir das Schändlichste, das Schäbigste, das Gemeinste, das Bitterste. Und nun seht, wie Jesus erfüllt, was im Alten Testament steht. Er bekommt auf Golgatha diesen Trank der Verachtung dargereicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir sehen müssen. Sie gaben ihm Essig zu trinken mit Galle vermischt. Das war ein Ausdruck der Verachtung. Der Sohn des lebendigen Gottes, der König aller Könige, ist vom armseligen Menschen, von diesen kümmerlichen Analphabeten hier, verachtet. Und so ist bis zum heutigen Tage, wer Jesus kennengelernt hat, dem tut's weh, wie verachtet dieser herrliche Heiland, dieser Sohn Gottes ist. Ich war vor ein paar Tagen in einem Kreis von Herren zusammen, in einem Kreis von Herren, und man sprach so von den Problemen des persönlichen Lebens. Und da sagte ich, ja, meine Herren, Sie haben eben ein gnadenloses Leben. Sie sollten die Gnade Gottes in Jesus ernsthaft suchen. Jeden Sonntag wartet trotz Gedränge ein Stuhl auf Sie in meinem Gottesdienst. Und da war ein Moment eine Stille, als wenn ich in Fauxpas in Taktlosigkeit begangen hätte. So, Junge, dieser Pastor. Und dann besann sich einer, der gesellschaftlich gewandt genug nah, und sprach dann schnell was anderes, nicht? Ich kam mir vor, als wie einer, der einen unanständigen Witz gesagt hat, in Damengesellschaft. So, nicht? So. So verachtet ist Jesus, dass wenn ich ihn nenne, in breiten Ei oder in alten Essen, man peinlich berührt ist. Das kannst du in der Kirche tun, aber hier nicht, wenn wir gemütlich zusammensitzen. So verachtet ist Jesus. Sie geben ihm Essig zu trinken mit Galle vermischt.
Meine Freunde, wir müssen diesen Trank noch ein bisschen besser ansehen. Sehen Sie, das Interessante ist, die Evangelien berichten verschieden über diesen komischen Wein. Im Matthäus-Evangelium, da heißt es, Essig mit Galle. Und Sie wissen, dass jahrhundertelang das Evangelium abgeschrieben wurde. Und da gibt es Handschriften, da steht Wein mit Galle. Und im Markus-Evangelium heißt Wein mit Myrrhe. Und da gibt es natürlich die Hülle, die sagen, aber Widersprüche, Achtungszeug. Wenn wir das zusammenhalten, wenn einer kommt schon mit Widersprüchen, dann wird man immer schon schwach. Nicht? Gottes Wort ist immer noch 100-mal schlauer, als wir alle zusammengenommen. Wenn wir alles zusammenhalten, was in der Bibel uns von diesem merkwürdigen Trunk Jesu gesagt ist, dann ist es so, das war ein ganz billiger, saurer Wein, so ein Syrius, wie die Kriegsknechte tranken. Wahrscheinlich wurde er ihnen geliefert von der Kammer nicht beim Kommissar. Und damit er ein bisschen besser schmeckte, haben sie ihn gewürzt mit Myrrhe. Und dem Heiland haben sie nun bittere Galläpfel hineingetan. Der große Schriftausleger Bengel sagt in seinem Gnomon, die Myrrhe, das war gewöhnlich. Das taten sie, um diesen Wein aufzubessern. Die Galle, das war Mutwillen an Jesus. Diese Galle macht den Wein zu einem scheußlichen und bittern Trank. Und dieses ekelhafte Gebräu, meine Freunde, jetzt passen Sie auf, diesen ekelhaften Wein, diesen sauren Kram aufgeforstet mit Myrrhe und verdorben wieder durch Galläpfel, diesen Trank geben Sie dem Jesus zu trinken, der schon mal mit Wein zu tun gehabt hat. Das haben wir eben gehört. Bei der Hochzeit zu Kana. Aber was kein Essig mit Galle? Da gab Jesus den Wein, der so köstlich war, dass der Speisemeister sich verwunderte. Und meine Freunde, jetzt muss ich dabei im Moment stehen bleiben. Ist das nicht typisch? Jesus schenkt den Menschen köstlichen Wein. Der Mensch schenkt seinem Heiland Essig mit Galle. Und so ist es immer. Und so ist es bei ihm und es ist bei mir. Er schenkt köstlichen Wein und wir schenken Essig mit Galle. Wir möchten das so ein bisschen ausführen. Sehen Sie, unsere Väter im Glauben haben verstanden, dass in der Bibel das köstliche Evangelium oft mit einem guten Wein verglichen wird. Sei es in einem Lied, dein Freudenwein erquicke mich. Und Paul Gerhardt singt in einem unbekannten Lied von der Liebe Jesu. Das habe ich gestern mit Freuden gelesen. Nochmal, da heißt es, ist kaum bekannt, von der Liebe Jesu. Sie ist mein süßer Wein. Sie ist mein köstlich Banna. Sie ist mein süßer Wein. Die Liebe des Herrn Jesus. Und wenn ich einen Wunsch für Sie habe, dann ist es der, dass Sie von diesem Freudenwein des Evangeliums schon gekostet haben. Ich habe nichts davon, wenn ich höre, dass es ein Heil Gottes in Jesus gibt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Leben, wenn Sie ja müde waren oder verzweifelt am Rand der Hölle waren, erquickt wurden mit dem Freudenwein der Liebe Jesu Christi und seiner herrlichen Gnade. Er schenkt uns köstlichen Wein. Und was geben wir ihm? Und sie gaben ihm Essig mit Galle zu trinken. Meine Freunde, es sind viele Jahrzehnte, seitdem ich Jesus kennengelernt habe und er mich fand. Und ich möchte ihm dienen und möchte ihm geben, was ich habe. Und wenn ich ein Leben zurückschaue, dann war es immer nur Essig mit Galle, die ich ihm geben konnte. Das ist eine sehr bittere Erkenntnis. Gott schenke sie uns, dass wir kapieren, dass unser Heiland nichts von uns hat als Essig und Galle. Luther sagt, es ist doch unser Tun und sonst auch in dem besten Leben. Kommt nur Essig mit Galle raus. Und wenn mal mehr und Besseres da war, dann hatte es gewirkt und es war sein eigenes. Und es war sein eigenes. Hat es gewirkt. Ich wundere mich, wenn ich Menschen treffe, die sich rühmen, sie wären gut und ich hier zu Rechten scheue niemand, die ahnen gar nicht, wie das alles nur Essig mit Galle ist. Meine Freunde, wer es begriffen hat, der weiß, wir können vor Gott nur von der Gnade Jesu Christi leben, von dem Gnaden- und Freudenwein, den er schenkt. Je verdächtiger wir uns selber werden, und Gott helfe ihnen zu solcher geistlichen Klugheit, dass sie sich selber verdächtig werden, je verdächtiger wir uns selber werden, desto mehr lernen wir uns freuen an dem Freuden- und Gnadenwein Jesu Christi. Ah, je älter ein Christ wird, desto mehr lernt er einfach das Bitten, dein Freudenwein, erquicke mich. Aber ich muss ein zweites sagen. Der Wein Jesu Christi, ich sag's, war ein übler Wein. Und das zweite. Es war ein betäubender Trank. Ein betäubender Trank. Meine Freunde, wir dürfen jetzt doch den Kriegsknechten nicht Unrecht tun. Sind Sie dabei? Also zweiter Teil. Nicht so eine dumpfe Luft hier. Es gibt Leute, die haben gesagt, ich lief nie so gut als im Gottesdienst. Das ist natürlich schrecklich. Das könnte ich nie ertragen. Der betäubende Trank. Sehen Sie, wir dürfen den Kriegsknechten nun doch nicht Unrecht tun. Die Fachleute, die Gelehrten sagen, das sei nicht nur, wie es im Psalm 69 steht, ein Verachtungstrank, ein verächtlicher Spottrank, sondern es sei ein betäubender Trank gewesen. Also es sei in dem Trank, in diesem üblen Gesöff nun doch ein bisschen Mitleid drin gewesen. Dieser Essig mit Myrrhe und Galle habe eine betäubende Wirkung und man habe das zu einem Delinquenten angeboten, mit dem man Mitleid hatte, um ihm die Schmerzen der Kreuzigung so ein bisschen zu lindern. Wenn die klugen Leute das sagen, muss ich es glauben. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe das Zeug noch nicht getrunken, nicht? Man muss dann nur sagen, was das Menschenherz ulkig ist. Man quält einen Menschen, damit er es nicht so schrecklich merkt, gibt man ihm vorher einen Betäubungstrank. So sind wir, nicht? Ach ja, wir haben Mitleid mit den Katzen und bringen 7 Millionen Juden um. So sind wir, ja. Ein Betäubungstrank. Meine Freunde, damit wird die Sache ja hochmodern aktuell. Denn nichts ist für einen Menschen von heute so interessant wie Betäubung. Das Jahrhundert der Schlafpillen und anderer Medikamente zu betäuben. Schmerz, Betäubung und, nicht? Was hat unser Jahrhundert es hingekriegt, Menschen zu betäuben? Als junger Soldat habe ich das zuerst kennengelernt. Da sollte man Krieg kaputt. Es fing an mit Militärmusik. Oh, da wollen wir betäuben, Militärmusik. Hören Sie mal eine halbe Stunde Militärmusik. Da sind Sie zu jedem heroischen Unsinn bereit. Nicht? So betäubt waren wir. Und an der Front, als das nicht mehr klappte, als da keine Musik mehr spielen konnte, das war das Erschütterndste immer. Da wurde im Korb Flaschen Schnaps ausgegeben. Es hat mich nicht so ernüchtert an dem Heroismus, als die Tatsache, dass vor dem Sturm in Korbflaschen der Schnaps ankam. Und wie hat unsere Zeit das Betäuben gelernt? Es stirbt doch kein Mensch mehr, klar? Ne? Hätte doch jeder rechtzeitig seine Spritze sterben leicht gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Ich habe eine Großmutter gehabt, wie der Arzt dem Morphium geben wollte, es abgelehnt. Und gesagt, ich möchte klar in die Ewigkeit gehen. Ich werde es nicht tun. Ich habe Angst davor. Aber wir sind eine betäubungssüchtige Welt geworden. Man sagt, der Mensch hat heute mehr Angst vor dem Leben als vor dem Sterben. Das ist richtig. Und darum haben wir auch fürs Leben eine Menge Betäubungsmittel. Alkohol. Und Zerstreuung. Und Tabletten. Und Arbeitssätze. 5-Stunden-Tag, aber kein Mensch hat Zeit. 4-Stunden-Tag, noch weniger Zeit. 3-Stunden-Tag, überhaupt keine Zeit mehr, nicht? Hetze. Das ist alles Betäubung, meine Freunde. Und Radio und Fernsehen, muss ja immer Krach in der Bude sein. Wenn Sie heimkommen, dann den Eselmantel abgelegt haben, drehen Sie das Radio an, muss doch Krach in der Bude sein. Sie könnten ja mal über die Predigt nachdenken, das darf nicht sein. Also drehen wir das an, nicht? Muss Krach und Unruhe im Zimmer sein. Betäubung. Und nun denken Sie,
Jesus lehnt den betäubenden Trank ab.
Das ist eine ganz wichtige Stelle. Denn da kommen wir wieder aufs rechte Verständnis seines Leidens. Sehen Sie, es gibt viele Leute, die meinen, der Herr Jesus wäre ein gescheiterter Idealist gewesen. Ich las neulich den Satz, Sokrates muss den Schillingsbecher trinken. Wer war denn noch? Van Gogh hat sich selber das Leben genommen und war so aufgezählt, alle Idealisten, die gescheitert sind. Und Jesus wurde gekreuzigt. Und da habe ich gelacht. Meine Freunde, in die Reihe der gescheiterten Idealisten gehört Jesus nicht. Dann hätte er Betäubungstrank gebraucht. Nicht? Gescheiterte Idealisten, die von verruchten Buben da umgebracht werden, die brauchen Betäubungstrank. Lieben Freunde, in die Reihe gehört Jesus nicht. Was ist denn Jesus? Jesus schickt sich an, das größte Werk zu tun. Er ist der hohe Priester der Welt, der einer Welt, die durch keine Religion, durch kein Opfer, durch keinen Kultus Frieden finden konnte, die Versöhnung mit Gott schenken will. Und dazu bringt er ein herrliches und gültiges Opfer dar. Ein Opfer, das gilt, ein Opfer, das Sünde wegnimmt, ein Opfer, das versöhnt, das heiligt, nämlich sich selbst. Er ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. In dem Augenblick ist Jesus der hohe Priester der Welt und das Lamm zugleich. Er opfert sich auf dem Altar des Kreuzes. Und diese herrliche Tat kann nicht ein berauschter Mann tun. Darum lehnt er diesen Betäubungstrank ab. Der hohe Priester geht klar und hell in sein Versöhnungswerk. Ich möchte niederfallen vor dem Kreuz und anbeten vor diesem Heiland, der mir Frieden mit Gott und alles geschenkt hat durch dieses Sterben.
Ja, meine Freunde, diese Tat, diese größte Tat kann nur ein nüchterner Mann tun. Darum lehnt er den Trank ab. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch was sagen. Jesus lehnt den Betäubungstrank ab. Sehen Sie, damit macht er deutlich, wer zu Jesus kommt, kommt in die Zone der Nüchternheit. Es gibt Christen, die sind ekstatisch und oh, also das hat mit Jesus nichts zu tun. Wer zu Jesus kommt, der kommt in die Zone der Nüchternheit, wo die Berauschungstränke abgelehnt werden. Die Welt ist besoffen von sich selber und ihren blöden Ideologien. Bei Jesus wird man nüchtern. Ganz nüchtern. Und das ist wichtig, das jetzt zu sagen. Sehen Sie, ich erlebe es immer wieder, wenn so ein junger Mann sich bekehrt zum Herrn Jesus, von einem Leben der Sünde oder ein Alter. Wenn einer von seinem Sündenleben kehrt macht und sich ergibt diesem Mann von Golgatha und lebt nun von jetzt ab vor Gott nach seinem Gewissen, nach seinem an Gott gebundenen Gewissen, dann sagen die Leute, Mensch, das ist doch überspannt. Mensch, sind doch verrückt geworden. Wie oft höre ich dann den spießigen Satz, Herr Pastor, muss doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Nun, ich möchte Ihnen sagen, ich kam mit beiden Beinen erst da auf dem Boden, als ich meinen verlorenen Zustand erkannte und das schreckliche Gericht Gottes fürchten lernte und mein Heil in gekreuzigten Heiland fand. Da sah ich endlich, was Wirklichkeit war. Da kam ich mit beiden Beinen auf den Boden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie zu Jesus in diese Zone der Nüchternheit kommen, wo die Phrasen aufhören und man das lernt, was in einem Lied steht. Wenn ich mich selbst betrachte, wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Ich muss noch kurz ein Letztes sagen. Der Wein Jesu. Es war ein schlechter Wein. Und es war ein betäubender Wein, den Jesus ablehnte. Und da muss ich bei diesem letzten einmal bleiben. Der verschmähte Wein. Ich muss einmal dabei stehen bleiben, dass Jesus diesen Wein tatsächlich verschmäht hat. Und nun möchte ich vorausschicken, meine Freunde, in diesen letzten 5 Minuten möchte ich Ihnen eine merkwürdige biblische Entdeckung sagen, Ich hoffe, dass ich deutlich machen kann, das Merkwürdige, was ich da entdeckt habe. Sehen Sie, Jesus lehnt den Becher mit dem Wein ab. Die Kriegsknechte haben sich gewundert. Sie haben es doch gut gemeint. Da sagt er nein. Nein, denn nicht, haben sie gesagt, denn nicht. Sie wussten nicht, dass Jesus in diesem Augenblick einen anderen Kelch nahm und trinken wollte. Da konnte er diesen Becher nicht brauchen. Welchen Kelch? Ein paar Stunden vorher hat er im Garten Gethsemane gesagt, mein Vater, ist es möglich, dass dieser Leidenskelch vorübergehe? Ist nicht möglich, dann trinke ich ihn. Er will den Kelch des Vaters trinken und darum kann er den Becher der Soldaten nicht brauchen. Und damit macht Jesus deutlich, Sie haben es doch gut gemeint, eine kleine Erquickung und Betäubung. Jesus macht deutlich, eine größere Erquickung als alles, was die Welt geben kann, ist es, den Kelch Gottes zu trinken, das heißt, Gott zu gehorchen. Und es ist mir aufgegangen, dass der Herr Jesus ein paar Mal Erfrischungen weggewiesen hat und hat das gesagt. Ich will diese Erfrischung jetzt nicht, um euch deutlich zu machen, besser als alle Erfrischungen der Welt ist Gott gehorsam sein. Jetzt, wo steht das? Das ist zum Beispiel die Geschichte, wie Jesus am Samaria an einem Brunnen sitzt, mit der Frau spricht. Und da ist die Frau weggegangen. Da kommen die Jünger und bringen Essen. Und Jesus nimmt nichts. Die Jünger streichen sich die geklebten Leberwurst drauf. Jesus isst nichts. Und da sagen die Jünger, so mit vollem Mund, ich sehe sie förmlich vor mir, es schmeckt gut, Herr Jesus, isst doch. Johannes 4. Da sagt Jesus, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Besser als eure Erfrischungen ist es, Gottes Willen zu tun. Ihr Kriegsknechte, besser als euer Becher ist es, Gottes gehorsam zu sein. Oder, das ist die Geschichte von der Versuchung. Kennt ihr die von Versuchung? Da hungert Jesus, da kommt der Teufel und sagt, da sind doch Steine, du brauchst nur ein Wort zu sagen, da wird Brot daraus. Da sagt Jesus, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Worte Gottes. Das tut. Ich möchte Ihnen diese Entdeckung mal mitgeben. Jesus macht mit seinem Leben immer wieder deutlich, auch hier, mehr als alle Erfrischung der Welt ist Gott gehorsam sein. Meine Freunde, wollen wir glücklich werden? Wollen wir glücklich werden? Dann fangen wir mal an, jetzt Gott gehorsam sein. Das sind die ganze Sachen, mit denen wir jetzt einfach brechen müssen. Wissen Sie ganz genau. Und es sind Sachen, die müssen Sie jetzt tun. Sie wissen doch, was Gott will. Sie sagen, Sie wüssten es nicht. Sehen Sie, darum sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Worte Gottes. Fangen Sie mal an, die Bibel zu lesen und dann tun Sie das. Es kommt Ihnen übertrieben vor, dass besser als ein gutes Frühstück ist, den Willen Gottes zu tun. Es kommt Ihnen übertrieben vor. Sehen Sie doch mal die Welt an. Die Welt hat gute Frühstücke, aber sie hat Hunger. Sie ist leer. Warum? Tut den Willen Gottes nicht. Wir wollen den Blick auf Jesus gerichtet halten, der den Becher wegtut, weil er den Kelch des Vaters trinkt. Und je mehr wir dieses Bild ansehen, desto mehr verstehen wir, dass das Leiden Jesu ganz praktisch unser ganzes Leben neu orientieren wird. Und nun wollen wir beten. Herr, unser Heiland, gib uns doch die Neuorientierung unseres Lebens an deinem Kreuze. Lass uns nicht so Theoriechristen sein. Liebe, zieh uns in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Führ ins Paradies uns ein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 52 den zweiten Vers singen. Oh, wir sammeln am Ausgang nochmal für Brot für die Welt. Und dann, die Plakate sind schon weg, dann schließen wir die Aktion im Weigelhaus ab. Also gewissermaßen das letzte Mal, wo sie was reintun können, nicht? Wollen wir dran denken. Und nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Himmel und Herr, Heimat,